Ja, der Gruß an euch gilt meinerseits jetzt. Ich grüße euch und freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass ihr auf so einen alten Knacker mal hören möchtet. Auch das ist ja nicht selbstverständlich heute. Und worum soll es heute gehen? Eine junge Gemeinde, ein bisschen älter als ihr. Wann habt ihr euch gegründet?
Ende März, April,
also noch kein Jahr alt. Aber aus den Baby-Eierschalen seid ihr schon längst raus. Die Gemeinde, um die es geht, ist so ungefähr 8-9 Jahre alt. Das ist die Gemeinde in Kolossea. Und darum der einleitende Text in der Lesung schon. Wir wollen einfach da mal einsteigen in diesen Kolosserbrief. Und dieser Brief ist voller Dichte an Informationen, an Aussagen, die hier und da hinein reichen. Es gab Probleme in der Gemeinde und ein Mann der Gemeinde, ich will das gleich noch weiter erläutern, ging zu Paulus und hat das so dargestellt und daraufhin schreibt Paulus diesen Brief. Aber das im Einzelnen gleich noch mehr. Ich hatte die Aufgabe, am letzten Wochenende in diesen Kolosserbrief einzuleiten und darum habe ich mir das einfach mal erlaubt, das heute nochmal bei euch zu bringen. In drei Vorträgen sollte ich bei Bibeltagen in der Nähe von Hamm den Kolosserbrief darstellen. Und da hatte ich das Problem, wie kann ich das komprimiert, aber so auch, dass man es mitnehmen kann und verstehen kann, darstellen. Und so habe ich dann drei Themenschneisen in diese ersten Kapitel hineingelegt. Und denke, entlang dieser Themenschneisen kann man das ein bisschen besser verstehen. Vorab noch was an meine jungen Sportsfreunde hier. Ich fand das früher immer furchtbar, wenn man irgendwo sitzt und nichts kapiert. Ja? Eine Bitte. Wenn ihr irgendwo nur Bahnhof und Kofferklauen versteht, also gar nichts, nicht? Dann hebt einfach mal die Hand. Es ist gar kein Problem. Das kommt in jedem Leben vor, dass man irgendwas nicht kapiert. Dann hebt mal einfach die Hand. Das ist dann so, dass ich dann kapiere, aha, da muss ich nochmal ein bisschen besser erklären, dass ihr auch was mitnehmt. Denn wenn ihr euch hier langweilt, dann bin ich hinterher auch ganz unzufrieden und ganz unglücklich. Das sollte also nicht sein, ja? Habt keine Scheu, da dürft ihr einfach mal so zart die Hand heben, das braucht ja nicht so zu sein, so eben zart, dann, dass ich das so mitkriege und dann versuche ich das nochmal ein bisschen deutlicher zu erklären. Ja, also wir haben das erste gelesen und jetzt wollen wir mal kurz da dran gucken. Der Apostel Paulus war ja, als er Christ wurde, oder vorher auch schon, ein sehr dynamischer Mann, der war voller Energie geladen und als er Christ wurde, anfangs hat er ja die Christen verfolgt, da hat er gedacht, das sind alles Spinner, diese Jesus-Leute, und er dachte, er dient Gott, wenn er die Christen verfolgt. Und dann hat Gott, der Jesus, diesen Paulus einmal einfach mal gestellt, indem er ein ganz helles Licht schickte, und wenn Jesus sich offenbart, dann wird es plötzlich ganz hell. Das sagt uns die Bibel immer wieder. Da fällt man zu Boden und der Saulus auch. Saulus hieß er anfangs noch, der Geehrte, der Geachtete. Später hat er sich Paulus genannt, der Kleine. Und dann hat er eine Stimme gehört, die hat gesagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und der war völlig aus dem Häuschen. Wer ist das? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und da hat er kapiert, ich muss mein Leben total ändern. Ich muss aus diesem frommen Wahnsinn, ich mache alles, raus. Ich muss mal hören, was er sagt. Und das ist schon mal ganz wichtig. Und dann ist dieser Paulus dann, ja, da ist noch viel zu sagen, dieser Paulus dann in seine Heimat erstmal zurückgegangen, nachdem er gläubig wurde. Also da war so einiges noch, das kann ich jetzt nicht alles im Einzelnen erzählen. Und Dann gab es in Antiochien in Syrien, das ist hier südlich Syrien, hören wir ja jetzt nicht, da oben in Antiochien, da gab es die erste Gemeinde, wo nur Griechenchristen oder Heidenchristen waren. Also da waren nicht so viele Juden. Paulus hat ja immer so bei den Juden angefangen. Da waren aber viele Heidenchristen, die vorher in Jerusalem waren und die sind da oben hingewandert. Und dann haben die ihren Landsleuten das erzählt. Und dann hat die Stammgemeinde in Jerusalem, so ungefähr wie Hannover und Bielefeld hier so, nicht Stammgemeinde, dann hat die erkannt, wir müssen den Leuten in Antiochien so ein bisschen unter die Arme greifen. Und dann haben sie gedacht, den schicken wir dahin. Oh, Barnabas, das ist der tolle Mann. Das war so ein richtiger väterlicher, seelsorgerlicher Typ. Und ist der Barnabas dahin, dann hat er die Gemeinde gesehen, hat er sich einfach gefreut. So wie ich mich heute freue, wenn ich euch hier alle sehe. Und da hat der Barnabas gedacht, oh, ich bin so ein Seelsorgetyp, aber wir brauchten in der Gemeinde jetzt einen Lehrer. Und wer ist ein besserer Lehrer als Saulus von Tarsus? Der hat ja studiert bei dem Gamaliel. Und dann ist er nach Tarsus hin, in die Heimat von Saulus, hat er gesagt, Saulus, kannst du nicht kommen, die Leute in Antiochien, die brauchen dich. Du könntest sie viel lehren aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Neue gab es ja noch nicht, das Neue Testament. Da gab es so einige Handschriften schon mal, das Markus-Evangelium ist schon früh geschrieben. Und die Briefe sind ja später dann erst entstanden durch Paulus. Also das gab es ja alles noch nicht. Es gab so Überlieferungen von Jesu Gleichnissen und Sätzen. Das war mündlich sehr gut kolportiert. Das ist erstaunlich, wie Paulus später auf vieles da zurückgreift, was also schon so mündlich kolportiert war. Ja, und dann geht also der Saulus von Tarsus, hier oben ist Tarsus, der geht da hin und ein Jahr lang unterrichtet er die Gemeinde, sagt ihnen einfach die Grundlagen des Glaubens, damit die Griechenchristen das auch wussten. Und dann haben sie so einen Gottesdienst wie heute hier. Und auf einmal in diesem Gottesdienst, in Gebeten, da waren eben auch damals, als die Bibel noch nicht da war, gab es Propheten, die plötzlich so sagten, so spricht Gott, so spricht der Heilige Geist, jetzt schickt mir doch Barnabas und Saulus aus zu dem Missionsdienst, zu dem ich sie herbeigerufen habe. Und dann ziehen die beiden los, da gibt es die erste Missionsreise, dann geht es hier nach der heutigen Türkei, hier unten nach Perge, ja richtig Perge, vergessen, Perge, Lystra, Iconium, Derbe, hier oben. Und dann geht es wieder zurück und dann kommt die zweite Missionsreise, Paulus zieht weiter und möchte gerne nach Ephesus, aber Ephesus ist versperrt, dann geht es nach Troas, dann geht es rüber hier nach Philippi und dann kommen dort Menschen zum Glauben, er zieht dann noch weiter herunter nach Thessalonich und nach Athen und auch später nach Korinth. Und auf der zweiten Missionsreise hätte er gerne diese wichtige Hauptstadt Ephesus besucht, aber das war nicht möglich und fuhr er wieder zurück. Und bei der dritten Missionsreise war er dann in Ephesus und war dort eine sehr wichtige, pulsierende Stadt und dort war er dann 3 Jahre. Und während dieser 3 Jahre war ein Mann aus Kolossea, und das liegt hier, ein Mann aus dieser Gegend, das ist hier die große römische Provinz Asia, hier im Westen der heutigen Türkei, hier ist Galatien mit den Landschaften, die da alle stehen, und hier im Westen ist Asia, eine wichtige Provinz, da hat ja nachher der ganze Erdteil seinen Namen von gekriegt, Asien, nicht? Von dieser Hauptstadt. Merkt, dass da also sehr etwas Impulsives ausging in die ganze Umgebung hinein. Und hier kam also ein Mann Epaphras nach Ephesus und wahrscheinlich kam er dort in dieser Zeit, als Paulus so fast 3 Jahre in Ephesus war, zum Glauben. Und dann hat er bei Paulus gelernt und hat sich sehr bald auch als ein Mitarbeiter herausgestellt und ist dann als Gemeindegründer nach Kolossea gezogen und hat die Gemeinde in Kolossea und in der Nähe, hier ist Kolossea, in der Nähe möglicherweise auch die Gemeinden Laodicea und Hierapolis gegründet. Diese drei Gemeinden sind alle dort so in einer Gegend zusammen. So viel mal einfach zu dieser Situation, die wir eben schon gehört haben, dass der Epaphras dort genannt wird. Kolossea, woher ist diese Stadt bekannt? Da hat man gehandelt mit schwarzer Wolle. Also schwarze Schafe waren da viele in der Nähe. Die waren also nicht die blöden schwarzen Schafe, nicht? Wer ist schon gerne mal ein schwarzes Schaf, sagt man so heute. Heute hat man gerne helle Wolle. Da war dunkle Wolle, eben schwarze Wolle, sehr begehrt. Da handelte man viel und mit und Farbstoffe. Dadurch ist diese Stadt Kolossea bekannt. Und es gab hier eine wichtige Handelsstraße von Ost nach West. Die ging hier durch. Und auch von Nord nach Süd ging eine Handelsstraße durch. Und wo Handelsstraßen sind, da sind dann natürlich auch immer gerne Städte und Leute. Da gibt es Imbissbuden und sonst was, nicht? Also so war das damals auch. Allerdings wurde dann bei einer, aus welchen Gründen immer, wissen wir nicht, die Handelsstraße von Kolossea etwas nach Norden verlegt und ging dann oben durch Hierapolis und Laodicea. Dadurch ist Laodicea sehr aufgeblüht und Kolossea war so ein bisschen im Hintertreffen. Ja, Paulus sagt es auch, Kolosser 2, Vers 1 steht das auch, dass Paulus diese Gemeinde nicht selbst gegründet hat. Ihr habt mein Angesicht nicht gesehen, sagt er da. Und wir gehen eben wohl sehr davon aus, dass sie durch Epaphras gegründet wurde. Möglicherweise war das seine Heimatstadt. Das war also, als Paulus in Ephesus war, war das in den Jahren 53 bis 55 etwa. Und dieser Brief ist so ungefähr um die 60er, 61er, 62er Jahre, genau kann man es nicht datieren, aber so in der Weise entstanden, als Paulus in Rom war, in der ersten Gefangenschaft. Als er also in Caesarea, als er in Jerusalem gefangen wurde, über Caesarea dann nach Rom kam. Und in dieser ersten Gefangenschaft war, da war er mit so einer Kette an einen Soldaten gebunden, gekettet, so wie Handschellen, die hier so beide Arme zusammen machen, war der also an einen anderen Soldaten gekettet. Er konnte sich so relativ frei bewegen, konnte missionieren, konnte Gäste empfangen. Das war so die erste Gefangenschaftszeit, in der Paulus auch sehr aktiv war. Er schreibt mal an einer Stelle, das ganze römische Prätorium, das ist also das ganze römische Haus mit allen Soldaten und so weiter, hat das Evangelium irgendwie empfangen. Also er war da schon recht rührig. Nun gab es da eben so ein bisschen Probleme, wie Gemeinde einfach, und da bitte ich jetzt mal die Ältesten, macht die Ohren spitz. Da gab es Probleme, Fremdeinflüsse. Da werden wir dann nochmal näher drauf eingehen. Das wird heute nicht so genau das Thema sein, aber da kamen so Fremdeinflüsse, Philosophie, da kamen so die Superklugen. Und dann kamen Leute, die hatten besondere geistliche Impulse und Erlebnisse und die sagten, wir haben was ganz Besonderes. Und dann kamen Leute mit anderen Lehren und so weiter. Und dann gab das Unruhe in der Gemeinde und Epaphras sagte, das läuft nicht gut. Und er konnte das selber aber auch nicht jetzt bearbeiten. Und da ging er zu Paulus und Paulus beantwortet das, Epaphras bleibt noch bei Paulus. Und Tychikus, Kapitel 4, Vers 7 steht das, Tychikus übermittelt dann diesen Brief an die Kolossergemeinde. Mitsamt dem Philemon-Brief, da ist ein entlaufener Sklave, der ist seinem Herrn weggelaufen. Die Sklaven hatten damals, ja, das waren nicht so Sklaven, wie wir heute Sklaven verstehen, so unter ganz hartem Frondienst, sondern das waren so Hausdiener, Hausknechte, aber sie waren eben schon manchmal so unterm Daumen. Und dem Onesimus gefiel das nicht bei Philemon, da ist er abgehauen. Und dann kam er zu Paulus und da ist er zum Glauben gekommen und Paulus sagt so, Onesimus, jetzt gehst du am besten wieder nach Hause. Denn als Christ ist das eben nicht so, wie Karl Marx uns das erzählt hat, ändert die Verhältnisse, dann ändert ihr den Menschen. Das ist ja nun Flop, das sollte ja nun langsam bekannt sein, aber es gibt immer noch Leute, die an sowas glauben. Das ist ein Glaubensbekenntnis, sie glauben an sowas. Ich sehe noch ein altes Ehepaar, als die Mauer aufging, da sind wir mit Christen rüber nach Mecklenburg und dann haben wir dort den Geschwistern zeigen wollen, wie man so auch auf der Straße evangelisiert, wie man auf dem Marktplatz evangelisiert, wir hatten einen Stand dabei, einen Schriften dabei und da sehe ich, da kommt so ein altes Ehepaar angeschlufft und dann sagt die Frau, nee, jetzt haben wir so lange an was ihr glaubt, was Neues, das schaffen wir nicht mehr. Da hat die also ganz ehrlich gesagt, die haben an Marx und Engels und Lenin und weiß nicht, wen allen ihr glaubt. Eure Eltern, die so aus dem Paradies hinten ganz weit im Osten herkommen, die wissen das. Das war eine Glaubensgeschichte. Nein, es ist eben nicht wahr, ändert die Verhältnisse, ihr ändert den Menschen. Das haben echt Leute geglaubt. Ich habe ja nun auch in der DDR, wir haben das immer abgekürzt, dauernd dunkle Räume. Da hat unser Direktor, das war so ein, hatte ein bisschen schnöseliges Verhalten, hat er sich so vor uns hingelümmelt und hat er gesagt, wisst ihr, wenn wir den Kommunismus eingeführt haben, dann brauchen wir kein Geld mehr, wir machen Magazine und die Leute gehen dann hin und holen sich nur das, was sie brauchen. Ich denke, Backe, bist du doof, glaubst du das wirklich, habe ich gedacht. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, ja? Man braucht kein Geld mehr, da brauchen wir keine Polizei mehr, hat der echt geglaubt, ne? Nein, also Paulus sagt, Onesimus, der Philemon, der hat vielleicht seine Ecken und Kanten, aber als Christ kannst du in jeder Situation einfach mich bezeugen, Jesus bezeugen. Und er schickt den Onesimus zurück. Gut, so viel der Vorrede, das wird ja sonst zu lang hier. Und jetzt haben wir den Eingangsgruß, da sagt der Paulus, will ich nochmal kurz drauf eingehen, das ist toll, an die heiligen und gläubigen Brüder, die in Christus Jesus sind. Wisst ihr, das finde ich toll. Auch im Korintherbrief ist es noch doller. Der hat den Korinthern so einiges ins Stammbuch zu schreiben. Ich habe das mal durchgezählt, das sind über 40 Punkte, weil sagen Leute, sowas geht nicht. Sowas gibt es bei euch, sagt er. Dinge, die nicht mal in der Welt, nicht mal unter Ungläubigen möglich sind, sowas ist in der Gemeinde möglich. 40 solcher Dinge. Da sind Leute, die glauben nicht an die Auferstehung. Und. Will ich nicht im Einzelnen eingehen. Und dann sagt er an die Heiligen und Geliebten. Ich finde das toll. Er sagt, schau auf das, was du in Jesus bist. In Jesus bist du heilig und geliebt. Das ist was Tolles. Wisst ihr, wer Jesus angenommen hat, den sieht Gott schon am Ziel. Das hat die Bibel mal so deutlich gesagt, Hebräer 10, 14. Durch eine Opfergabe hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Also Gott sieht Gläubige schon am Ziel. Das ist schon durch Jesus alles erledigt. Jetzt brauchen wir das nur noch. Nur noch die Schritte dahin zu laufen, nur noch auszuleben, nur noch wahrzunehmen, nur noch abzuholen, nur noch aus dieser Gnade zu leben. Das schon mal am Anfang. Das ist also wunderbar, Paulus sagt, schaut auf Jesus, schaut auf das, was ihr habt. Und dann sagt er, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Gnade ist bei dem Paulus das Hauptwort geworden. Warum kann ich das so sagen? Jeder Brief des Paulus fängt an mit diesem Wort. Gnade sei euch wörtlich. Gnade sei euch. Sei für euch, sei in euch, sei mit euch. Gnade sei euch. Und jeder Brief endet mit dem Wort, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch. Warum? Matteo, was denkst du, was ist Gnade? Ich will mal eine Situation erzählen. Du hast was ausgefressen. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Und jetzt musst du Papa in die Augen gucken. Was wäre Gnade? Papa müsste sagen, ich muss dich eigentlich bestrafen. Was wäre, wenn Papa jetzt was sagt? Was würde er jetzt sagen? Ich lasse nochmal Gnade vor Recht ergehen. Heute ist das passiert, aber es darf nicht mehr passieren. Bei dir passiert sowas nicht, ne? Aber wir nehmen das mal so theoretisch. Ja? Wir nehmen das mal so theoretisch. Das ist Gnade. Ich habe das eigentlich nicht verdient. Ich habe was ausgefressen. Und Saulus wusste das. Ich habe die Christen verfolgt. Ich habe sie an die hohen Priester geliefert. Die wurden gesteinigt. Die wurden getötet. Man, wisst ihr, wie der Paulus das mitgeschleppt hat, sein ganzes Leben lang? Das war wie so eine Peitsche, die ihn angetrieben hatte. Was habe ich getan? Und Gott ruft mich als Mitarbeiter. Oh, das ist Gnade. Das ist Gnade. Und es mag sein, dass in einem Leben, in einem Menschenleben alles schiefgelaufen ist, vieles schiefgelaufen ist. Und dann können wir Gnade geben. Ich habe von einem jungen Mann gehört, der war in der Todeszelle. Und dann kam eine Farbige hin und hat diesem Mann das Evangelium gesagt. Der wollte es gar nicht hören. Und dann sagt sie, wenn Sie auch nicht an Gott glauben, machen Sie doch einfach mal einen Test. Wenn Sie heute Abend einschlafen, dann sagen Sie doch, Gott, ich bitte dich, weck mich heute Nacht um eine ganz bestimmte Uhrzeit. Der Mann hat so getan, die haben Karten gespielt und haben die Frau da, ach, hau ab mit deinem Christengelaber und sonst was, wie das dann alles so geht. Und aber das hat ihn beeindruckt, wie die das gesagt haben. Da hat er, bevor er eingeschlafen ist, an seiner Pritsche runtergerutscht, hat er gesagt, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann weck mich heute Nacht um 2.45 Uhr. Eine ganz krumme Zahl hat er sich so ausgedacht, damit das eben auch nicht irgendein Gongschlag oder sonst was ist, was ihn weckt. Es war kalt draußen, es gab Eisblumen an den Fenstern, aber er wird mitten in der Nacht wach, so schwitzt. Der Wächter geht draußen lang, er sagt, wie spät ist es? 2.45 Uhr. Und da ist dieser Mann Christ geworden und er hat Vergebung erfahren. Er ist noch in Amerika hingerichtet worden, aber er hat an die Jugend der Welt einen flammenden Appell gesagt, sucht Gott, solange ihr Zeit habt. Es kann sein, dass alles zu spät ist. Selbst wenn ein Mensch so viel Mist gemacht hat in seinem Leben, Gott ist gnädig. Das hat Paulus ebenso gebrannt im Herzen. Das hat er den Leuten sagen müssen. Gott ist gnädig. Gott ist ein Gott, der Gnade geben möchte. Und wenn man Gnade erfahren hat, dann hat man Frieden mit Gott. Ja, jetzt wollen wir in diesem Kolosserbrief die erste Themenschneise sehen. Und zwar geht es darum, wenn wir begreifen wollen, was wir als Christen haben, dann müssen wir erstmal begreifen, und da gibt es in diesem Brief eine Menge an Aussagen, wer ist eigentlich Jesus? Und das bewegt uns, wer ist eigentlich Jesus? Und dazu lese ich einmal weiter in unserem Brief im ersten Kapitel, die Verse ab Vers 15. Und er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm ist alles, was in den Himmel und auf Erden ist, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne, Hoheiten, Gewalten oder Mächte. Das sind Begriffe, die die unsichtbare Welt bedeuten, die Engelhierarchien. Da gibt es mächtige Engel, Engelfürsten, Engelherrscher, da gibt es Untergeordnete, das sagen diese Begriffe hier aus. Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Und er ist das Haupt seines Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn in ihm beschloss er, Gott, die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er durch sein Kreuzesblut Frieden stiftete, durch ihn zu versöhnen, es sei was auf Erden, was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst ferngehalten und durch die Gesinnung in den bösen Werken Feinde wart, euch hat er trotzdem dennoch versöhnt durch seinen Fleischesleib, durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unbescholten vor sich hinzustellen. Wenn ihr so im Glauben gegründet fest verbleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das vor allen Geschöpfen unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ich freue mich in den Leiden für euch, da deutet er seine Gefangenschaft an, und fülle an seiner Statt, an meinem Fleische aus, was an Trübsalen Christi noch fehlte, zugunsten seines Leibes, der die Gemeinde ist, deren Diener ich geworden bin nach der Haushaltung, Veranstaltung, Ökonomie steht da im Griechischen, Haushaltung Gottes, die mir im Blick auf euch übertragen worden ist, das Wort Gottes zur Ausführung zu bringen, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seit es Weltzeiten, seitdem es Geschlechter gibt, jetzt aber ist es seinen Heiligen geoffenbart worden. Und ihn wollte Gott kundtun, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Welcher ist? Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und ihn verkündigen wir und ermahnen jeden Menschen und lehren jeden Menschen aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus vor Gott hinstellen, wofür ich auch arbeite und kämpfe, gemäß seiner Wirksamkeit, die sich in mir wirksam erweist, in Kraft. So, ihr Lieben, das ist jetzt so an einem vorbeigerauscht, nicht? Und wie soll man das alles behalten? Ich möchte mal kurz versuchen zu sortieren. Das Erste, wovon geht das Erste aus? Gott hat uns ein Basisgeschenk gegeben. Gott hat uns ein grundlegendes Geschenk gegeben. Und dieses grundlegende Basisgeschenk ist Gottes Wort. Das Wort der Wahrheit wird es in Vers 5 genannt in unserem Kapitel, was vorhin in der Einleitung schon gelesen wurde, in der Schriftlesung. Das Wort der Wahrheit. Johannes spricht mal in seinem Brief vom Wort des Lebens. Wenn es ein Wort braucht, das durch diese Dunkelheit der Zusammenhänge, wie hängt das eigentlich, wo kommt das Böse her, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Wenn wir für diese Fragen wahrhaftige Antworten brauchen, dann gibt es nur eines, was uns das sagen kann. Das ist das Wort der Wahrheit, das ist das Wort Gottes. Und dieses Wort hat Gott gegeben. Und dann hat er dieses Wort als Wort des Lebens geschenkt. Durch dieses Wort werden Menschen lebendig dieses Wort hören und sagen, ja, das gilt für mein Leben. Das gilt für mein Leben. Ich kann es annehmen. Aber man muss es annehmen, das Wort des Lebens. So ist es mir gegangen, als junger Bursche, ich war 16 Jahre, 17 war ich. Da war ich, hatte einiges auch so erlebt. Ich war so nach dem Mauerbau drüben raus, 4 Tage nach dem Mauerbau im Kofferraum von einem Käfer rausgeschmuggelt worden. Das war alles ein bisschen spannend und war hier im Westen dann und das war so ein bisschen Schleudergang. Und da kam ich zu einer christlichen Jugendgruppe und wir fuhren hin zu einer Evangelisation. Da war ein großes Zelt und viele Leute. Wir fuhren da 3-mal hin und da wusste ich, da geht's zur Sache. Und da habe ich gedacht, ach weißt du, fromm sein, das kannst du später, wenn du alt bist. Jetzt ist erstmal das Leben dran. So habe ich gedacht. Naja, wir fuhren einmal hin und zweimal hin und dann gab es so einen Ruf zur Entscheidung und ich habe dann gedacht, später das weggeschoben. Beim dritten Mal dachte ich, Mensch, da war doch mal was, irgendwie kam mir das in den Sinn. Bei Hiob, ich hatte einiges so mal mitgekriegt schon, bei Hiob, da sagt doch Gott, Gott ruft den Menschen zweimal oder dreimal. Und ich dachte so, was ist, wenn Gott jetzt sagt, na Junge, das war's jetzt. Wenn du heute nicht willst, okay, dann geh, dann war es aber das. Dann gibt's keine Chance, da ist die Tür zu. Oh. Ich dachte, das ist unangenehm, dieser Gedanke. Hör mal wieder zu, was der Redner sagt. Und ich hörte wieder zu, was der Redner sagt. Auf einmal sagt er, du, ich weiß nicht, was aus deinem Leben wird. Ich weiß nicht, ob Gott dich nochmal ruft. Ich weiß aber, dass er dich heute ruft. Dann zeigt er so mit dem Finger so in meine Richtung und ich denke, was ist hier los? Vor mir saß ein großer Mann, ich ging in Deckung. Woher weiß er, was ich gedacht habe? Und da habe ich begriffen, das ist Gott. Gott ruft. Das ist sein Geist, der Menschen führt, der Menschen Worte in den Mund gibt, die dann plötzlich hineinsprechen in ein Leben und sagen, das ist es, so ist es. Und so ruft er. Und so sagt er, komm, fang an mit mir. Fang an mit mir, dass du das Leben bekommst. An diesem Abend habe ich gesagt, ja, Herr, ich möchte. Wisst ihr, was war? Es war, als ob so ein ganz großes Loch, was immer sagte, das muss gestopft werden. Und immer habe ich gedacht, irgendwas, wenn du eine Freundin hast, dann. Nee, war nichts. Wenn du dies hast, dann. Und so jagen viele Menschen durchs Leben. Und dieses Loch war auf einmal gestopft. Das ist das Wort der Wahrheit. Und das ist das Wort des Lebens. Dieses Leben schenkt uns Gott das Leben, das ewige Leben. Weil wir ja normalerweise keine Verbindung mehr mit Gott haben. Der normale Mensch versteht Gott nicht. Der normale Mensch begreift es nicht. Seit wir Eden hinter uns haben, seitdem Adam und Eva das Paradies verlassen mussten, ist der erste Schritt des Todes eingetreten. Die Bibel sagt, sterbend wirst du sterben. Der Teufel sagt immer, ja, da seid ihr ja gar nicht gestorben, ihr habt ja noch weitergelebt. Ja, ja, biologisch. Aber geistlich war der erste Schritt des Todes eingetreten. Es gibt nämlich drei Stufen. Der geistliche Tod, dann ist die Verbindung zwischen Gott und Mensch kaputt, weg. Der ist seitdem eingetreten. Der zweite Tod ist der physische Tod. Da wirst du in eine Kiste gepackt, kommst unten rein. Und der dritte Tod ist der ewige Tod, wo Menschen dauernd getrennt sein müssen von Gott. Und dann sagen sie immer nur, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Und sie können nicht mehr. Das ist dann furchtbar. Wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlöscht, sagt Jesus. Das muss furchtbar sein. Und dieser Tod in Etappen wird aufgehoben, wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt, wenn er sagt, Herr Jesus, komm in mein Leben hinein, ich nehme dich auf, sei du jetzt mein Herr, vergib mir meine Schuld, vergib meine Sünde. Und dann darf man die auch mal ganz konkret auf den Tisch des Hauses packen und sagen, das und das und das habe ich getan, vergib es mir, Herr. Und dann vergibt er uns alle Schuld und dann fängt er an, unser Leben sauber zu waschen. Das ist eben wunderbar, das ist das Wort der Wahrheit. Aber dieses kommt durch Gottes Wort. Petrus sagt, ihr seid wiedergeboren durch sein lebendiges Wort. Das passiert. Dieses Wort, das er Abraham schon gegeben hat und Mose, das gibt er. Ich muss fortfahren. Ein zweites. Nein, jetzt habe ich was ganz Wichtiges vergessen. Dieses Wort hat einen Personennamen. Welchen? Das Wort Gottes hat einen Personennamen. Bitte helf mir. Jetzt sind alle dran, groß und klein. Wie heißt dieses Wort? Welche Person?
Logos Jesus.
Logos Jesus. Johannes 1. Im Anfang, Johannes fängt ganz weit an, im Anfang war der Logos, das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Und Gott war das Wort. Und dann geht es weiter. Er kam in sein Eigentum. Und dann wird es deutlich, dieses Wort ist Jesus. Jesus ist das Wort. Die Bekenntniskirche im Dritten Reich hat ja eine Barmer Erklärung herausgegeben. Und die fängt so an. Jesus ist das eine Wort Gottes, auf das sollen wir hören. Das ist sehr wahr, das ist ausgelegt. Und in Offenbarung 19, da könnt ihr das lesen, da wird dann gezeigt, wie Jesus kommt als ein siegender Machthaber, der sein Volk erlöst, reitend auf einem Pferd wird das so dargestellt als Sinnbild. Und dann heißt es, er hat einen Namen, der ist nicht bekannt, der wird noch bekannt gegeben. Aber an seiner Seite war sein Name geschrieben und sein Name war das Wort Gottes. Könnt ihr mal nachlesen, Offenbarung 19. Jesus ist das Wort Gottes. Er ist das Reden Gottes. Gott hat das Schweigen durchbrochen. Was ist da schlimm, wenn irgendwo Knies ist in der Bude und man redet nicht mehr miteinander? Kennt ihr das? Oh, oh. Und wenn dann wieder miteinander geredet wird, einer durchbricht das Schweigen. Gott hat das Schweigen durchbrochen. Er hat Jesus geschickt. Jesus, und da denken wir jetzt Advent und Weihnachten dran, er ist das Wort Gottes. Und die Gottesoffenbarungen im Alten Testament, wo Gott geredet hat, waren immer Offenbarungen durch Jesus. Johannes 1, Vers 18 heißt es, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Kunde von ihm gebracht. Wenn immer also Gott sich im Alten Testament offenbart hat, dann war es, wie die Theologen so sagen, der präexistente, der vorexistente Christus. Christus war ja vor wir Menschen denken eben nur von seiner Gestalt der Erde dran. Er war vorher schon da. Wir werden noch sehen, wie weit. Also, Jesus ist Gottes Reden. Er hat alles vom Vater in die Hände bekommen. Und dann ist das Zweite, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, heißt es hier in Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er sagt es im Gespräch mit Philippus, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Philippus sagt, zeig ihn uns, dann ist es alles klar. Vorher sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Da sagt der Philippe, ich bin so lange bei euch. Hast du noch nicht begriffen? Ich offenbare den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Hebräer 1, ich zitiere es jetzt nur noch. Hebräer 1, das werden wir gleich nochmal in der Parallele lesen. Da heißt es auch, er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Jesus Christus strahlt Gottes Herrlichkeit wieder. Wisst ihr, Vater hat das nicht ausgehalten, dass eine Menschheit vor die Hunde geht. Er hat das nicht ausgehalten, dass seine Geschöpfe, die er geschaffen hat, die er so wunderbar gedacht hat, wo er so viel Intelligenz reingesteckt hat, seht einmal, wie ein Organismus funktioniert. Ich staune immer wieder, so viele Dinge. Ich hätte mir mal hier einen Finger geratscht, der Nagel musste dreimal genäht werden und der Knochen war angeknabbert. Wer hat diesem Finger gesagt, wie der sich reparieren soll? Diese genetische Information hat Gott da schon vorher reingesteckt. Und wenn wir so ein kleines Bündel Mensch auf dem Arm haben, alles schon komplett, Luther sagt so mit Recht, wer ein frisch geborenes Baby sieht, der begegnet Gott auf frischer Tat. Da hat Gott so viel Intelligenz schon reingesteckt, so viel Information, dass all die Dinge, die notwendig sind, wie so etwas wachsen soll, wie etwas reifen soll, wie die Organe zugeordnet sind und funktionieren, all das hat Gott schon reingesteckt. Und Gott sagt, ich will nicht, dass diese Menschheit so vor die Hunde geht. Und er schickt seinen Sohn. Wir Menschen möchten gerne Gott schauen. Mose wollte mal Gott schauen. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, sagte Jesus, muss ihm sagen, keiner bleibt am Leben, der mich sieht. 2. Mose 33, 18, wenn ich es aufschreiben will. Ja, du kannst mir hinterher schauen, ich lasse meine Herrlichkeit an dir vorübergehen, aber mich sehen kannst du nicht. Du wirst geblendet sein von der Herrlichkeit und du wirst sie nicht aushalten. Jesus ist der Erstgeborene, der dritte Gedanke der ganzen Schöpfung. Er ist der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Kolosser 1, Vers 15. Jetzt sagen Leute, ja, dann ist Jesus doch geschaffen. Er ist Geschöpf, kommen dann einige her. Meine Lieben, Jesus ist nicht Geschöpf Gottes. Jesus hat sich als Gott ganz klein gemacht. Wisst ihr, das ist, wenn wir, ich nenne das selektiv die Bibel lesen. Das heißt, wenn wir uns hier sowas rauspicken, wir müssen immer Zusammenhänge lesen. Wer selektiv die Bibel liest, der liest da hier, Judas ging hin und erhängte sich. Liest dann einen anderen Vers, gehe hin, tue desgleichen. Entschuldigt, das ist mal persifliert. So liest man selektiv die Bibel. So nimmt man einfach so Verse raus. Nein, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Und dann gucken wir weiter und dann steht in Vers 18, und er ist das Haupt seines Leibes, nämlich der Gemeinde, der Anfang, der Erstgeborene von den Toten. Und jetzt begreifen wir, was dieses Wort Erstgeborene heißt. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Jetzt wird das wieder angesprochen, der geistliche Tod, das, was die Menschen haben, wenn sie von Gott getrennt sind. Sie können nicht mehr. Und jetzt sagt die Bibel, Jesus Christus war im Himmel bei Gott. Der hat alle Herrlichkeit abgelegt, so wie man einen Mantel, einen schönen Königsmantel ablegt. Er hat seine ganze Macht abgelegt. Er ist klein geworden. Er ist durch das kleinste Türchen in unser Fleisch und Blut hineingekrochen. Er ist durch den Geist Gottes in eine Eizelle bei der Maria reingekrochen und ist Mensch geworden. Und war nun in dem todgeweihten Fleisch. Wer kann das verstehen? Das können wir nur. Oh, das ist ja gewaltig. Ja, das ist gewaltig. Gott ist hineingekrochen in unser todgeweihtes Fleisch. Und dann hat er gesagt, Vater, lad alle Sünde auf mich, ich trage sie weg. Und der Tod, der physische Tod, der nun der nächste Schritt wäre, konnte Jesus nicht mehr festhalten, weil er, der Erlöser, wurde, an dem Satan nichts fand. Er hat die Schuld getragen, Vaters Genugtuung erledigt, aber Satan fand nichts mehr, wo er ihn anklagen konnte. Und der Tod musste ihn laufen lassen. Und so wurde er der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, der erste Wiedergeborene, den kein Tod mehr was anhaben konnte, der erste, wo Gottes Natur in einen Menschen kam. Der erste, der Erstgeborene von den Toten, das begreift das. Und jetzt können wir Jesus annehmen und wenn er kommt, bringt er sein Leben mit und der geistliche Tod wird zurückgeführt. Er ist der Erstgeborene von der ganzen Schöpfung von den Toten. Das ist Jesus. Der nächste Gedanke. In Jesus Christus ist alles geschaffen. Vers 16. Denn in ihm ist alles, was in den Himmel und auf Erden ist, erschaffen worden. Das Sichtbare, das Unsichtbare, seien Throne, Herrschaften, Hoheiten oder Gewalten. Zweimal wird hier gesagt, alles. Und in Johannes 1, Vers 3, da wird auch darauf gewiesen, dass der Logos, nämlich Jesus, dass er der Schöpfer ist. Und da heißt es, alles ist durch ihn geschaffen oder alles ist durch ihn geworden, durch den Logos. Und es ist ohne ihn nichts geworden, was geworden ist. Das heißt, alles ist durch Jesus geschaffen. Er war der Schöpfer, er war die rechte Hand Gottes, die Exekutive, die ausführende Hand. Gott hat geplant und Jesus hat ausgeführt. Er ist der Schöpfer. Hebräer 1 sagt das auch. Durch Jesus Christus hat der Vater die Welten gemacht. Alles ist geschaffen, auch die unsichtbare Welt. Alles. Und alles hat Bezug auf Jesus. Das ist ein weiterer Punkt. Alles ist zur Beziehung auf Jesus geschaffen. Also jetzt begreifen wir, warum ein Leben keinen Sinn hat und keine Erfüllung gibt, wenn es nicht auf Jesus ausgerichtet ist. Wir sind auf ihn erschaffen worden. Der Mensch als Mann und Frau ist auf Gott hin, nach dem Bilde Gottes geschaffen. Als Ergänzung Gottes. Wie wunderbar ist die Ehe ein Bild. Nicht? Mann und Frau sind nicht gleich, sind nicht austauschbar. Gender-Ideologie können wir in der Pfeife rauchen. Es ist einfach eine Teufelsideologie. Nein, wir sind als Ergänzung geschaffen, gleichsam wie so ein Puzzle, das genau zusammenpasst. Der eine darf den anderen da ergänzen, wo er nicht komplett ist. Der Mensch eigentlich komplett gedacht, und das ist ein wunderbares Bild für Gott, der Mensch ist komplett geschaffen als Mann und Frau. Gott kann auch dem Single Gnade geben, das wollen wir einfach jetzt auch sehen. Er kann auch da helfen und kann ihn auch da stärken und stützen und ihm auch da die Ergänzung sein. Aber das ist ein wunderbares Bild der Schöpfung. Und so hat alles schöpfungsgemäß Sinn auf Gott. Er soll in allem den Vorrang haben, das ist das Nächste. Damit er in allem den Vorrang hatte, vor allem, Vers 17, und er ist vor allem. Und Vers 18 heißt es nochmal, damit er in allem den Vorrang hat am Schluss. Darum konnte Jesus sagen, als er seine Jünger losschickte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also, wenn wir jemand brauchen, der uns mal rausboxen muss, ne? Es gibt ja manchmal so eine Klopperei auf dem Schulhof, ne? Und dann ist es mal gut, wenn man einen großen Bruder hat und sagt, warte mal, da hinten kommt mein großer Bruder. Wir haben noch einen mächtigeren, Jesus. Da darf man beten. Und er hilft uns. Entweder kann man es aushalten, oder aber er schickt uns Hilfe. Jesus hat alle Macht, er hat in allem den Vorrang. Er ist erhabener als alle Engel, sagt der Hebräerbrief. Und jetzt noch ein wichtiges Vers 17, und alles hat in ihm seinen Bestand. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass diese Materie, alles was hier ist, was wir sehen, was wir sind, dass das alles nur durch die Energie Jesus besteht? Habt ihr das schon mal bedacht? Einstein war ja ein kluger Kopf. Der hat ja die allgemeine Relativitätstheorie entwickelt. Und die heißt ja, E ist M mal C Quadrat. Was heißt das denn jetzt nur wieder? Die Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Er sagt also, die Masse, also das, was wir haben, der Tisch, das Geländer hier, die Steine, die ganze Masse, ist eine andere Form von Energie. Oho. Wenn wir die Atomphysik uns anschauen, dann sehen wir das. Ein Atom ist nämlich nicht so ein massiver Klotz, sondern ein Atom, können wir uns vorstellen, das ist wie ein Kirschkern, da stecken die Protonen drin und Neutronen, die das so ein bisschen zusammenhalten. Kirschkern groß und wie ein vierstöckiges Haus kreisen da die Elektronen rum. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was an die Schnur gebunden habt und das so rumfliegen lasst. Dann merkt ihr, das fliegt rum, immer rum, weil das Band hält es fest, aber die Umlaufbahn, die Umlaufenergie hält das jetzt auf der Bahn. Und so hat der Jesus bei der Schöpfung den ganzen Elektronen gesagt, ihr kreist darum und die elektrostatische Anziehungskraft zwischen Elektronen und Protonen ist praktisch wie die Strippe. wie die Schnur. Die hält das auf den Bahnen. Und so ist Energie hineingesteckt und so ist diese Masse da. Nur jetzt kommt ein Gedanke, was ist denn, wenn der Herr seine Energie der Masse entzieht? Dann klappt alles in sich zusammen. Die Bibel sagt es. Er hält die ganze Materie im Bestand durch die Energie, die er dort hereingesteckt hat. Und da, wo sie verloren geht, wir wissen, es gibt Reibungsverluste und so weiter, Energie geht verloren und. Er steckt die Energie hinein. Alles hat in ihm Bestand. Für Physiker eine interessante Überlegung. Alles Leben, alle Materie existiert in ihm. Das nächste, er ist das Haupt seines Körpers, seines Leibes. Und sein Körper ist die Gemeinde. Sein Körper, der Korintherbrief, Kapitel 12, der sagt das so schön. Das ist so wie, stellt euch einen Körper vor, da ist der Kopf und dann sind die Arme, die Augen, die Ohren, alle haben ihre Aufgabe. Die Leber, die Niere, das Herz, alles hat seine Aufgaben. Und Jesus ist das Haupt. Der Kopf überlegt einfach. Er sagt einfach, was gut ist. Ich hatte kürzlich nochmal Problem mit der Pumpe und merkte einfach, das geht nicht in Ordnung. Ich sagte zu meiner Ärztin, ich muss noch mal nach Oeynhausen, noch mal auf den Kathedertisch. Der Kopf sagte das. Das ist einfach noch ein Druckgefühl, das ist nicht in Ordnung. Ja, dann war ich da, dann haben sie sich das noch mal angeguckt mit dem Katheter, reingeschoben, zack, aufgedehnt, Stent rein, fertig. Mittwoch rein, Donnerstag auf den Tisch. Weiter wieder nach Hause. So geht das. Der Kopf sorgt für seinen Körper. So sorgt Jesus für seinen Leib. So sorgt er für dich. So macht Jesus sich Gedanken. Wie kann das Allerbeste aus deinem Leben rauskommen? Er sorgt für das Wachstum seines Leibes. Das nächste, Vers 19. In ihm ist die ganze Fülle. Vers 19. Gott beschloss, dass in ihm die ganze Fülle wohnte. Welche Fülle? Die Fülle, im Zusammenhang wird es deutlich, der Erlösung. Alles, was in der Erlösung notwendig ist, kommt durch Jesus. Wir kennen alle dieses Wort, ich habe es vorhin schon mal zitiert. Ich bin der Weg, die Wahrheit, und das Leben, Johannes 14, Vers 6, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Die ganze Fülle der Erlösung steckt in ihm. Und das ist auch ausschließlich. Gott hat in Jesus die Welt mit sich selbst versöhnt, sagt der Korintherbrief, 2. Korinther 5. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und hat ihre Sünden nicht angerechnet. Hier heißt es, in ihm beschloss er, die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er durch sein Kreuzesblut Frieden stiftete. Im 1. Johannesbrief heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und dann heißt es hier in Kapitel 2, Vers 9, jetzt müssen wir mal spicken ins zweite Kapitel, da wird noch ein Gedanke der Fülle gesagt, denn in ihm beschloss Gott, oder in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus ist wahrer Gott. Ohne Anfang, ohne Ende, wir wissen es nicht. Er ist nicht geboren, in diese Welt geboren, ja. Das Psalmwort, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, bezieht sich auf die Jungfrauengeburt. Er ist Gott, Gottes Sohn. Aber die ganze Fülle Gottes ist in Jesus. Ohne Abstrich. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Als Johannes, Das könnt ihr zu Hause mal nachlesen, 1. Johannes 1 im ersten Kapitel, als er sagt, als ich ihn sah, da fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Weil er diese Macht und Herrlichkeit der Gottheit merkt. Zwei Punkte noch. Christus wohnt in wiedergeborenen Gläubigen. Johannes sagt uns, wie viele ihn aufnahmen, wie viel Jesus in ihr Herz aufnahmen, denen gab er Macht, Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, Exousia, Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Man kann nicht einfach wieder lebendig werden, aber man wird lebendig, wenn Jesus sein Leben mitbringt, wie schon gesagt. Er wohnt also in Wiedergeborenen und er ist ihre Hoffnung, ihre Garantie. Das Wort, das ich eben so pointiert gelesen habe, ich möchte es nochmal lesen. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wenn Jesus in uns lebt, in uns wohnt, dann ist alles okay. Dann ist das Angeld noch nicht der Zustand am Ende, aber wir dürfen hinwachsen zu ihm, aber wir haben den Keim des ewigen Lebens in uns, nämlich den Jesus mitgebracht hat. Ich möchte euch mal eine Stelle lesen, die finde ich ganz stark. Und achtet mal darauf, was in diesem Wort doppelt genannt wird. Römer 8, Vers 11. Römer 8, Vers 11. Wer es mit aufschlagen will, Römer 8, 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, nicht nur Gast ist, wohnt, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Merkt ihr, da ist einiges doppelt. Und was doppelt ist, ist immer doppelt unterstrichen, doppelt wichtig. Wenn Jesus in uns wohnt, dann macht er unsere Leiber lebendig, heute und hier schon. Dann dürfen wir heute und hier schon aus seiner Kraft leben. Wenn du mal sagst, ja, es geht nicht mehr, ich habe ja Erbarmen mit euch, einige kämpfen schon, jetzt kommt so die Müdigkeit, man muss mal gehen, ist ja alles so normal. Ich bin ja auch dankbar, wenn ich so zuhöre, dass irgendwo Grenzen da sind. Aber der Herr gibt euch noch diese letzten Quantum Frische. Denkt an dieses wunderbare Wort. Ihr habt den Geist des Lebens in euch. Der sagt, du sollst leben und ich bring dich ans Ziel. Ist das nicht wunderbar? Das ist wunderbar. Und ein letztes, Kapitel 2, Vers 2 und 3. Hoppla, wieder ein Kolosserbrief habe ich verschlagen. Gleich da. Noch ein weiter. Kapitel 2, Vers 2 und 3. Das haben wir noch nicht gelesen, aber damit ihre Herzen getröstet werden, zusammengehalten in Liebe und allem Reichtum und voller Überzeugung von der Einsicht, nämlich der zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, welches Christus ist, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Was ist das für eine Herausforderung? Was ist das für eine Verheißung? Was ist das für ein Hammer? In ihm. Wir merken einfach heute, wie manche Wissenschaft in Ecken tappt, wo sie merken, stopp, Sackgasse, wir müssen zurück. In Christus darf alle Weisheit und alle Erkenntnis weitergeführt werden. Darf unser Grips beleuchtet werden, unser bisschen intelligent. Der Pfarrer kam mal zu einer alten Frau und sie zitierte ein Lied und sagte, unser bisschen Unverstand ist mit Finsternis umhüllt, sagt der Pfarrer. Nee, das heißt, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllt. Nee, sagte, sagen Sie mal unser bisschen Unverstand. Sie hat das kapiert. Unser bisschen, was wissen wir denn? Was ist denn unser Intellekt gegenüber der Weisheit Gottes? Wer das begriffen hat, der sagt, oh, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ihr Lieben, auf zur Schatzsuche. Macht euch auf.